Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Mit Katja Weber. Schön, dass ihr dabei seid. Willkommen. Slackline, Badminton, Boule, wir spielen viele verschiedene Dinge draußen und in den vergangenen Jahrzehnten hat das zugenommen. Parks und Grünflächen werden immer intensiver auch in den Städten genutzt für Sport, für Freizeit. In meiner Wahrnehmung ging diese Art des sportlichen Rausgehens mit dem Skaten los. Das war damals ein sogenannter Trendsport. In den 60er und 70er Jahren kam das Skateboard mit der dazugehörigen Kultur aus den USA nach Westeuropa. Und trotz der Herkunft im imperialistischen oder feindlichen Ausland, das Skateboard hat auch den eisernen Vorhang überwunden. Anfang der 80er, als die Geschlossenheit der sozialistischen Erziehung langsam Risse bekommt, können sich auch Jugendliche und vor allen Dingen Jungs in der DDR dem Zauber des Rollbretts nicht entziehen.
Oben hinstellen, runterbrettern, was das Zeug hält, Mütter, die schrien und ältere Leute, die Angst hatten. Das war die Situation. Dresden avancierte mit 30 bis 50 Skateboardern vom Tal der Ahnungslosen zu einer Hochburg des Skatens in der DDR. Im Jahr 1986 kam dann zur großen Überraschung der Skater ein in der DDR gefertigtes Rollbrett, das Germina Speeder, in die Läden.
2016 wurde eine Freizeitbeschäftigung ins bundesweite Verzeichnis des UNESCO-Kulturerbes aufgenommen, die meisten Deutschen zumindest dem Namen nach kennen, nämlich Skatspielen. Und tatsächlich standen Staat und Partei dem Skatspielen eher ambivalent gegenüber.
Die Wände sollen mit bemaltem Packpapier behängt werden. Darauf werden Mond und Sterne aus Buntpapier geklebt. Eines der ersten Ziele dieser sozialistischen Spielerziehung war die patriotische Erziehung, die Liebe zum Vaterland.
Freizeit und Spiel in der DDR. Darum geht's heute bei uns in drei Vorträgen. Kai Reinhardt, Sportwissenschaftler an der Westfälischen Wilhelms-Universität in Münster, hat die Geschichte des Skatens im Osten erforscht. Sabine Stach, Kultur- und Geschichtswissenschaftlerin am Deutschen Historischen Institut Warschau, ist selbst hin wiederum Skatspielerin und sie wird uns schildern, wie beliebt das Skatspiel bei der Bevölkerung und wie unbeliebt es wiederum bei Staat und Partei war. Und im dritten Vortrag erfahren wir von der Geschichtswissenschaftlerin Juliane Brauer vom Max-Planck-Institut für Bildungsforschung in Berlin, inwiefern Pionierspiele zur spielerischen, spielenden Erziehung in der DDR beigetragen haben, welche Welten und welche Fantasiereisen sie den Kindern angeboten haben. Alle drei Vorträge wurden im Rahmen der Hermann-Weber-Konferenz zur historischen Kommunismusforschung gehalten, auf der vielfältigen, spannenden Tagung mit dem Titel »Zwischen Sozialdisziplinierung und Vergnügen – Politik und Praktiken des Spielens im Staatssozialismus« am 5. Dezember 2019 im Max-Planck-Institut für Bildungsforschung in Berlin. Wir beginnen unsere Reise durch die Spiel- und Freizeitwelten der DDR in ihrem letzten Jahrzehnt, in den 80er Jahren des 20. Jahrhunderts. Dresden wird da zu einem Sammelpunkt für Jugendliche, die Straßenkultur leben wollen, und zwar auf Rollen. Reingewühlt in die Geschichte des Skatens in der DDR hat sich der Sportwissenschaftler Kai Reinhardt von der Westfälischen Wilhelms-Universität in Münster. Er hat auch die Macher der Fake-Dokumentation This Ain't California beraten. Wenn euch der Vortrag so gut gefällt wie mir, schaut euch den Film gern mal an. Er hat ein paar Längen, gebe ich zu, transportiert aber das Lebensgefühl der Rollbrettfahrer sehr, sehr gut, will mir scheinen. Längen hat der Vortrag von Kai Reinhardt nicht, der ist schlanke 17 Minuten lang und ihr hört ihn jetzt mit dem Titel »Oben hinstellen, runterbrettern, was das Zeug hält. Skateboarden in Dresden 1980 bis 1990.
Skateboarden ist spätestens seit den 1990er Jahren ein weltweit ausgeübter Sport, der zum Straßenbild jeder größeren westlichen Stadt gehört. Darüber hinaus ist Skateboarden ein Teil der Jugendkultur, der Mode, Musik, Fotografie und Film maßgeblich beeinflusste. Aus den USA kommend, wo es sich in den 1950er Jahren in Kalifornien etabliert hatte, verbreitete sich das Skateboarden zunächst in Westeuropa. In der Bundesrepublik gab es Anfang der 1990er Jahre etwa 200.000 Skater. Die Begeisterung für das Skaten ließ sich auch vom eisernen Vorhang nicht aufhalten und sickerte mit zeitlicher Verzögerung ab Ende der 1970er Jahre auch in den Ostblock ein. Für die DDR spielten dabei westdeutsche Medien wie Skate-Magazine und verschiedene Fernsehsendungen eine große Rolle. Dennoch blieben die ostdeutschen Skateboarder eine äußerst überschaubare Gruppe von ca. 200 bis 300 Skatern, hauptsächlich in Ost-Berlin, Dresden und Leipzig. Die folgende Darstellung ist eine Graswurzelgeschichte der Szene in Dresden. Als Quellen dienten mangels schriftlicher Dokumente vor allem Zeitzeugen, aber auch zahlreiche Fotografien. Es war Anfang der 1980er Jahre, als in Dresden erste Kids auf den Straßen und Höfen ihrer Nachbarschaft begannen, mit rollenden Brettern zu experimentieren. Wie bereits einige Jahrzehnte zuvor in den USA wurden vor allem alte Rollschuhe, die teilweise noch aus der Vorkriegszeit stammten, auseinandergenommen und unter ein Brett geschraubt. Mit diesen Konstruktionen konnte man bereits rollern, jetten und abfahren. Zeitzeuge Georg Franke erinnerte sich. Das ging ziemlich schnell los, dass das eine kleine Suchterscheinung war, dass man permanent sich mit Leuten getroffen hat. Gerüchte kursierten darüber, was mit einem Rollbrett noch alles möglich sein sollte. Als sich die Fahrkünste halbwegs sehen lassen konnten, sammelten sich die Skater mehr und mehr in der Dresdner Innenstadt an den wenigen Stellen, wo der Straßenbelag das Fahren erlaubte. Der Goldene Reiter, so wurde im Volksmund ein Platz an der Straße der Befreiung mit einer Statue des sächsischen Kurfürsten Friedrich August I. genannt, wurde zum Treffpunkt der Skater. Hier gab es seit einer Sanierung Anfang der 1980er Jahre einen glatten Belag und eine ca. 8 Meter breite Unterführung für Fußgänger. Oben hinstellen, runterbrettern, was das Zeug hält, Mütter, die schrien und ältere Leute, die Angst hatten. Das war die Situation. So Zeitzeuge Steffen Kaden im Rückblick. Die Geschlossenheit der sozialistischen Erziehung bekam in den 1980er Jahren immer mehr Risse und überall in der DDR entwickelten sich Ansätze zu einer jugendlichen Straßenkultur. Dabei spielte insbesondere in Dresden, das wegen seiner Kessellage im Südosten der DDR kein Westfernsehen empfangen konnte, der amerikanische Kinofilm Beat Street eine entscheidende Rolle. Er handelte von den Anfängen der amerikanischen Hip-Hop-Bewegung und passte dem Regime vermutlich gut ins Konzept, da er die erbärmlichen Lebensverhältnisse der Afroamerikaner in New York zeigte. Das war uns aber scheißegal, brachte es Zeitzeuge Ralf Ramlich auf den Punkt. Die Ruinen gab es bei uns ja genauso. Bei uns sah es ja nicht wirklich besser aus. Aber die, also die afroamerikanischen Jugendlichen, die hatten bunte Schuhe an, fette Nikes, einen fetten Ghetto-Blaster, eine geile Musik und die haben was draus gemacht. Und das hat extrem eine Explosion gegeben. Das war eigentlich der große Bang daran, dass die Leute begriffen haben, ich kann was Eigenes machen. Dresden avancierte mit 30 bis 50 Skateboardern vom Tal der Ahnungslosen zu einer Hochburg des Skatens in der DDR. Kaufen konnte man Skateboards dort allerdings nicht. Daher wurde jede zur Verfügung stehende Vorlage, wie zum Beispiel Bilder aus Skate-Magazinen, abgezeichnet und nachgebaut. Da die Konstruktionen nie lange hielten, musste ständig weitergebaut werden und Vielfahrer konnten im Laufe eines Sommers auf bis zu 8 Skateboards kommen. Zwischen den Leipzigern und den Dresdnern entstand ein regelrechter Wettstreit um den besten Stuff, der die Entwicklung vorantrieb. Im Jahr 1986 kam dann zur großen Überraschung der Skater ein in der DDR gefertigtes Rollbrett, das Germina Speeder, in die Läden. Hergestellt wurde es kurioserweise vom VEB Schokoladenverarbeitungsmaschinen aus Wenningerode. Das Germina Speeder kostete 135 Mark, was für DDR-Verhältnisse recht teuer war, und es erforderte viel Ausdauer, sich eines zu ergattern, wie sich Zeitzeuge Steffen Kaden erinnerte, der 10 bis 20 Mal in ein Dresdner Sportgeschäft gegangen sei, bis er ein Speeder sein eigen nennen konnte. Qualitativ war das offizielle Rollbrett eine Enttäuschung, aber die Skater verwendeten es als Materiallager, so Zeitzeuge Lars Kluger. Das Erste, was du mit dem Ding gemacht hast, du hast das Brett weggeschmissen. Und dann hast du die Achsen abgebaut und die Rollen und hast versucht, damit was zu machen. Durch ihr Treiben am Goldenen Reiter wurden die Skater schnell zu einer öffentlichen Provokation. Außerdem waren selbstorganisierte Jugendgruppen außerhalb größerer Organisationen in der DDR kaum denkbar. Daher wurde in allen Städten mit größerer Szene versucht, die Skater von der Straße zu holen. Dresden war die erste Stadt, in der die Skater in eine Betriebssportgemeinschaft, BSG, integriert werden sollten. Aus diesem Anlass wurde vermutlich zum ersten Mal überhaupt in der DDR über das Skaten berichtet. Das FDJ-Blatt Junge Welt verkündete, Die Schar der Skateboard-Anhänger in der DDR ist zweifellos groß genug, um ein Netz von Sektionen knüpfen zu können. In Leipzig und Berlin, das steht bereits fest, sollen die nächsten Skateboard-Zentren entstehen. Lobend wurde hervorgehoben, dass die Dresdner Sportfreunde, wie es hieß, bereits zu ihrem ersten Arbeitseinsatz in der BSG verabredet seien. Tatsächlich nahmen die Skater ein Angebot der BSG-Verkehrsbetriebe Dresden an und am 16. September 1986 wurde eine eigene Sektion Rollsport gegründet. Zeitzeuge Carsten Böhme: Eigentlich war das ein Highlight und unvorstellbar, dass das ging, dass das genehmigt wurde, weil es eine amerikanische Sportart war und damit wollte keiner was zu tun haben. Die amerikanische Herkunft sollte in der BSG allerdings möglichst verschleiert werden. Skaten war ausländisch, das war kein sozialistischer Begriff und da durften wir sie nur Rollsport nennen, erinnerte sich der damals stellvertretende Vorsitzende Knut Drost. Für die Skater gab es aber klare Unterschiede in den Begriffen, auf die sie Wert legten. Als Rollbrettfahrer wurden Anfänger bezeichnet. Wer schon besser war, bezeichnete sich selbstbewusst als Skateboarder. Diese Sprachpraxis ließ sich kaum verhindern und wurde teilweise auch von den DDR-Medien übernommen. Schon 1986 war in der jungen Welt von Skateboard-Artisten zu lesen und Ende 1987 waren nicht nur Skateboards, sondern stand auch Skateboards auf dem Titelblatt des Heimwerker-Magazins Praktik. Die Skater bekamen von der Betriebssportgemeinschaft bestimmte Hallenzeiten zugewiesen und das Training konnte beginnen. Da die Parkettböden aber trotz der teilweise ausgelegten Filzmatten zusehends unter dem Skaten litten, mussten die Hallen immer wieder gewechselt werden. Der Versuch, auf einem städtischen Grundstück in der Innenstadt ein Skatepark zu errichten, scheiterte am Widerstand der Stadtverwaltung. Laut dem stellvertretenden BSG-Vorsitzenden Knut Drost lag dies an der Herkunft des Skateboardens. Zitat: Erstmal in der DDR eine Halfpipe zu kriegen oder sowas, war ja unmöglich. Es war ja keine geliebte Sportart, diese neuen, neumodischen, die waren ja gar nicht so gewollt. Und damit gab es auch keine Mittel und keine Förderung. Es war schon so überall, naja, Skater, das sind doch hier Amis. Dennoch bot die Betriebssportgemeinschaft den Skatern viele Vorteile. Und besonders der Dresdner Sektionsleiter Gerd Tacke machte sich um das Skaten verdient. So organisierte er zum Beispiel 1987 in der Greizer Sportschule Kurt Rödel einen einwöchigen Übungsleiterlehrgang für Skateboarder aus der ganzen DDR. Besonders die drei anwesenden Berliner beeindruckten die Skater aus der Dresdner Provinz, da sie teilweise schon Bretter aus dem Westen besaßen und relativ schwierige Tricks wie Ollies, Impossibles oder Boneless Ones beherrschten, die für die Provinzler bis dahin völlig unbekannt waren. Trotz dieser Erfolge waren die Skater nach der Erinnerung von Georg Franke nicht besonders gut in die BSG integriert. Das hat überhaupt nicht zusammengepasst, sagte er. Man wollte auch nichts voneinander wissen, die von uns nicht und wir erst recht nicht von denen. Auf dem 30-jährigen Jubiläum des Deutschen Rollsportverbandes, DRSV, prallten die unterschiedlichen Ansichten der traditionellen Rollsportler und der Skateboarder aufeinander. Steffen Kaden: Da waren so ein paar altvordere BSG-Funktionäre, denen wir ein Dorn im Auge waren, zu wild waren, zu unerzogen, zu unangepasst. Und da gab es dann eben auch mal richtig Stress und Ärger. Der Treffpunkt der Skater blieb trotz der offiziellen Trainings- und Hallenzeiten der Goldene Reiter, wo sie teilweise 5 bis 6 Stunden pro Tag verbrachten. Als im Zuge der Wende ein neues Vereinsgesetz geschaffen wurde, zögerten die Dresdner Skateboarder nicht lange. Am 16. September 1990 gründeten sie mit 15 bis 20 Personen die Skate Union Dresden e.V. Gründungsmitglied Steffen Kaden erklärte die Motivation der Skater: Wir wollten das Ding selbst in die Hand nehmen und uns nicht von irgendwelchen BSG-Fuzzis da in irgendeiner Form weiter reinreden lassen. Auf dem Schulhof bekamen sie eine Fläche zum Fahren, auf der sie ihre erste Mini-Ramp bauten. Lars Kluger: Das ist für mich Leben. Meine Dinge, meine Ideen selber in die Tat umsetzen. Zur Entwicklung der Fahrstile. Die Kunst des Skateboardens entfaltete sich in der DDR in ähnlicher Art und Weise wie in den USA, allerdings im Zeitraffer. Insbesondere durch die Euroskate 1988 in Prag beschleunigte sich die Entwicklung. Für Ralf Ramlich war diese Europameisterschaft fast schon ein Erweckungserlebnis. Damit war alles klar, sagte er. Damit waren wir sofort auf dem Level, was eigentlich geht. In der Tschechoslowakei wurde Skateboarden von staatlicher Seite gefördert. Eine öffentliche Halfpipe im Prager Lunapark wurde für die Dresdner Skater zu einem magischen Anziehungspunkt. Sie machten teilweise sogar Urlaub auf einem nahegelegenen Zeltplatz, um in dieser Halfpipe fahren zu können. Langsam entstanden Freestyle, Vertical und Streetskaten, Es wurden bereits einfache Airs in der Halfpipe gefahren und kein Trick sei nach der Wende völlig neu für sie gewesen, so die Zeitzeugen. Manchem Berliner kam das Niveau der Provinzler aus Dresden aber auch Anfang 1989 noch rückständig vor. Die Leute in Dresden hüpfen noch boneless-mäßig durch die Stadt, so das Urteil eines Skateboarders aus der DDR-Hauptstadt. Dresdner Passanten hingegen, welche die Skater beobachteten, waren von deren Kunststücken fasziniert. Ollis beispielsweise, ein zentraler Trick, bei dem das Brett mit dem Fahrer vom Boden abhebt, konnten sich die meisten Zuschauer nicht erklären. Sie vermuteten, das Brett sei an den Schuhen festgeklebt oder gar magnetisch. Immerhin gewann 1990 mit Carsten Böhme erstmals ein Dresdner Provinzler einen Wettkampf, wenn auch nur in der etwas altmodischen Disziplin Hochsprung. Nachdem bereits verschiedene inoffizielle und offizielle Wettkämpfe in Ost-Berlin stattgefunden hatten, wurde am 26. und 27. Mai 1990 erstmals eine Meisterschaft in Dresden ausgetragen. Organisator war die Sektion Rollsport der BSG-Verkehrsbetriebe Dresden. Insgesamt 41 Skater maßen sich vor einigen hundert Zuschauern in den Disziplinen Hochsprung, Freestyle und Streetstyle. Das Medienecho auf die Veranstaltung war erstaunlich groß. Bereits eine Woche im Voraus hatte die Dresdner Sächsische Zeitung den Contest angekündigt und wenige Tage nach dem Wettkampf berichteten gleich mehrere regionale sowie nationale Blätter in Text und Bild. Die Junge Welt schrieb auf ihrem Titelblatt Skateboard Roll On. DDR-Brettartisten ermitteln erstmals ihren Besten. Der Tenor der Artikel war stets positiv, aber in der Sächsischen Neuesten Nachrichten wurde kritisch angemerkt, die Organisatoren sollten stärker den DRSV, den Rollsportverband der DDR, mit einbeziehen. Vermutlich mangels Kooperation mit dem Verband durfte sich der Contest nicht offiziell mit dem Titel einer DDR-Meisterschaft schmücken. In den Zeitungsberichten war aber häufig von der Meisterschaft die Rede und in der Erinnerung der meisten Zeitzeugen genießt der Dresdner Wettkampf die Stellung der ersten und letzten DDR-Meisterschaft. Zum Skaten gehört aber nicht nur das Fahren, sondern das gesamte Auftreten. Für viele Skater bestand der Reiz darin, etwas Ungewöhnliches zu machen, so Zeitzeuge Thomas Fick. Das waren schon ein bisschen individuelle Typen, die halt nicht großartig machen würden, was jeder macht, so sagte er. Dies zeigte sich nicht zuletzt in der Kleidung. Zunächst waren die Skater einfach in robusten Hosen und Trainingsanzügen gefahren. Mit zunehmendem Wissen über die Skateboardkultur wurde auch die Kleidung in liebevoller Handarbeit bearbeitet, bis sie der westlichen Skatemode glich. Vergleichbares war in der DDR nicht zu bekommen. Hosen wurden aufgetrennt, umgenäht und bemalt. Alles sollte möglichst bunt und neonfarben aussehen. Besonders beliebt waren die Symbole von Titus, die mit Hilfe von Stempeln, Schablonen und Textilfarben auf die Kleidung übertragen wurden. Die beliebtesten Schuhe der Skater waren knöchelhohe Stoffschuhe aus China mit einer halbwegs brauchbaren Sohle, die wegen ihrer Ähnlichkeit zu den amerikanischen Turnschuhklassikern Chucks, also den Converse All-Star Chuck Taylor, auch China Chucks genannt wurden. Sie waren weiß, wurden aber bunt bemalt, ziemlich preiswert, aber schwer zu bekommen. Die Skater fielen aus dem Rahmen und wenn sie bei offiziellen Veranstaltungen statt eines FDJ-Hemds ein T-Shirt mit Totenkopf trugen, konnte es Ärger geben. Es bestand auch eine besondere Nähe zum Punk, wie in den 1980er Jahren im internationalen Skateboarden. Dies ergebe sich einfach aus dem Skaten, so Ralf Rammlich. Wenn sich da jemand über eine Distanz von 10 Metern irgendwo schmeißt und nicht genau wissen kann, selbst wenn er es gut drauf hat, ob er es schafft oder nicht, gehört schon ein gewisser Punk dazu, also ein gewisser Mut und auch eine gewisse Kopflosigkeit, das durchzuziehen. Eine spezielle Schutzausrüstung war in der DDR nicht erhältlich, sodass höchstens Volleyballschoner zum Einsatz kamen. Gepflegter und abgesicherter Sport, wie ihn die Gesellschaft fördere, sei zwar nicht so gefährlich, so Rammlich, aber dafür gehe der Punk verloren. Wie auch im Westen hatten die Skate-Punker ein gespanntes Verhältnis zum Staat. Das Leben im real existierenden Sozialismus erschien vielen Skateboardern einfach nur fade und langweilig. Alles, was im Osten konträr war zu dem ganzen System, das hat gereizt, erklärte Carsten Böhme. Dabei habe der Spaß auf jeden Fall im Mittelpunkt gestanden, doch das Verhalten der Skater habe auch eine politische Dimension gehabt, so Böhme. Wie inoffiziell demonstrieren gegen die Politik? Das hatte was Aufmüpfiges halt, anders sein. Viele Skater stellten ihre Karrierechancen weit hinter das Skateboarden zurück, das ihren Lebensmittelpunkt bildete, wie auch im Fall von Carsten Böhme. Zitat, teilweise hat sich bei mir alles um Skateboarden gedreht. Das war mein Ein und Alles, dafür habe ich alles in die Ecke gehauen, die ganze Schule schleifen lassen, ganze Lehre. Dieses Desinteresse an gesellschaftlichem Aufstieg und Erfolg machte die Skater gegen die kleinen Erpressungen des Regimes, die kleinen Kompromisse im Alltag resistent. Durch ihr individuelles Verhalten gerieten die Skater auch ohne politische Ambition in eine oppositionelle Haltung zur DDR. Zitat: Es geht darum, dein eigenes Ding zu machen, frei zu sein, sich irgendwie zu verwirklichen. So Ralf Ramlich. Die amerikanische Sportsoziologin Becky Beal sprach von einer Grassroots Practice of Skateboarding Resistance. Nach dem englischen Architekturhistoriker Ian Borden sind Skateboards Actions neither a significant force nor a real threat to established ideologies. Its mode of critique is ironic, weak, yet ever defiantly aggressive. Vom Regime wurde diese Form der Kritik und Widerständigkeit beobachtet, aber nicht als unmittelbare Bedrohung empfunden. Vielleicht zu Unrecht, wenn man den Zeitzeugen Ralf Ramlich folgt. Der sagte: Ich würde wirklich sagen, Skateboarden hat die Welt verändert. Zur Interpretation könnten hier verschiedene theoretische Ansätze herangezogen werden, wie zum Beispiel die Eigensinntheorie, die maßgeblich von Thomas Lindenberger entwickelt wurde. Ich selbst habe hier mit der Macht- und Subjekttheorie von Michel Foucault argumentiert. Das wäre sicher ein spannendes Feld für die Diskussion. Hier mache ich jetzt aber erst einmal einen Punkt und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.
Viele, viele Berichte von Zeitgenossen stecken in diesem Vortrag des Sportwissenschaftlers Kai Reinhardt von der Uni Münster mit dem Titel »Oben hinstellen, runterbrettern, was das Zeug hält. Skateboarden in Dresden, 1980 bis 1990.«
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Jetzt zu einem sehr viel weniger trendigen Spiel, dem Skatspiel. Sabine Stach hat es gemeinsam mit ihrer Schwester von ihrem Vater gelernt. Bevor sie loslegt, hat sie im Tagungsraum rumgefragt: Wer von euch, wer von den Anwesenden kann denn Skat spielen? Da gingen nur wenige Hände hoch. Das wäre vielleicht zu DDR-Zeiten anders gewesen. Sehr viele Menschen haben damals zu sehr vielen Gelegenheiten Skat gespielt. Obwohl die Staatsführung das mit Unbehagen gesehen hat. Ihr hört jetzt Sabine Stach vom Deutschen Historischen Institut Warschau mit ihrem Vortrag »Zwischen Glücksspiel, Sport und deutscher Einheit – Skatspielen in der DDR«. Sie zeigt parallel dazu eine kleine Präsentation, aber auch ohne die vor Augen können wir der Rednerin sehr gut folgen.
Ja, wir kommen jetzt von den Skatern zu den Skatern. Das wurde tatsächlich, haben die sich selber so genannt. Es gibt das Wort Skater als Verb und als Substantiv. Und ich glaube, es geht tatsächlich um eine etwas größere Gruppe als diese 50 Skater in Dresden. Ja, 2016 wurde eine Freizeitbeschäftigung ins bundesweite Verzeichnis des UNESCO-Kulturerbes aufgenommen, die meisten Deutschen, wir haben es jetzt schon erfragt, zumindest dem Namen nach kennen, nämlich dieses Skatspielen. In der Begründung heißt es, Zitat: Das Skatspiel führt Menschen verschiedener Altersgruppen, Nationalitäten und Bevölkerungsschichten zusammen, fördert soziale Kompetenzen und Gemeinschaftlichkeit, bringt Spaß und Freude und trägt zur Erholung vom Alltag bei. Das Skatspiel wird von Generation zu Generation häufig innerfamiliär weitergegeben. Das kann auch ich bestätigen. Also meine Schwester und ich haben Skat von unserem Vater gelernt. Nicht zuletzt, weil er im zweiten und dritten Mann sozusagen, das verweist schon auf einen genderspezifischen Aspekt des Themas, brauchte, um das Spiel zu spielen. Und wir haben das dann auch immer im Schulbus gespielt und in den Pausen und im Urlaub und so weiter. Aber es soll jetzt nicht um meine privaten Skaterlebnisse der 80er und der 90er gehen, sondern um das Skatspielen, die Praxis des Skatspielens in der DDR, die, wie ich zeigen möchte, weit über solche privaten Spielrunden hinausging. Seit gestern diskutieren wir ja immer wieder über diese Spannung zwischen sozusagen Affirmation und Subversion von Gesellschaftsordnungen. Und auch wenn das Skat gar nicht so ein narratives Spiel ist, wie wir jetzt häufig diese Brettspiele gesehen haben, lässt sich, glaube ich, das Spannungsfeld auch hier an diesem Spiel diskutieren. Einerseits galt das Spiel als volkstümlich, als proletarisch, so schreibt es auch Stefan Wolle in dem schon viel zitierten Band von Martin Thiele-Schwedz. Andererseits beschreibt Stefan Wolle aber das Spiel auch als Abbild des realen Lebens im Staatssozialismus, denn es komme darin auf Glück gepaart mit Geschicklichkeit, Risiko und Strategie an. Lauter Eigenschaften also, die man im Alltag der DDR sehr gut gebrauchen konnte, die aber nicht unbedingt zu den Tugenden des idealen sozialistischen Menschen gehörten. Und tatsächlich standen Staat und Partei dem Skatspielen eher ambivalent gegenüber. Obwohl seit den 1960er Jahren riesige Turniere stattfanden, durfte nie ein offizieller Skatverband gegründet werden. Detlef Hoffmann formuliert das in seiner Geschichte des Skatspiels so, Zitat: Das Verhältnis der in der DDR Regierenden zum Skat blieb ungeklärt. Auf jeden Fall hatte man Berührungsängste. Zitat Ende. Anders als Stefan Woller möchte ich im Folgenden nicht mit dem Inhalt des Spiels, also Skat als eine Art spieltheoretische Simulation des Alltags in der DDR, argumentieren. Mir scheint die Ambivalenz vor allem aus zwei anderen Aspekten erklärbar, nämlich der Tradition als deutschem Nationalspiel und der sozialen Praxis des Spielens, die in mehrfacher Hinsicht im Widerspruch zum sozialistischen Menschenbild stand. Ich werde also ganz kurz das Spiel versuchen vorzustellen, soweit das geht, und dann auf die institutionelle Geschichte im geteilten Deutschland eingehen. Und im zweiten Schritt mich dann dem Problem der Definition und der moralischen Beurteilung des Spiels zuwenden. Allerdings muss ich vorausschicken, dass es wirklich eher so ein erster kursorischer Einblick vielleicht in ein potenzielles Forschungsthema ist und eher so ein bisschen ein Experiment, steht auch etwas auf empirisch wackeligen Beinen, denn ich habe ein Privatarchiv eingesehen, ich habe ein Zeitzeugeninterview geführt und war im Bundesarchiv und habe mir ein paar Sachen staatlicher Provenienz angeguckt und ein bisschen Presse- und Fachliteratur, aber es gibt sicher noch ganz viel, was man auch angucken könnte. Skat ist ein Kartenspiel, konkreter ein sogenanntes Stichspiel. Es braucht immer drei Mitspielerinnen oder Mitspieler und gewonnen hat sehr, sehr grob gesagt, wer am Ende die meisten Punkte erspielt hat. Im Detail sind die Skat-Regeln ziemlich komplex. Die Karten müssen also auf eine ganz bestimmte Art gegeben werden. Danach folgt das sogenannte Reizen, bei dem man festlegt, wer mit wem zusammenspielt. Und ganz am Ende des Spiels werden dann die Punkte, die Verlust- oder Siegpunkte errechnet und es beginnt eine neue Runde. Gespielt wird je nach regionaler Tradition mit sogenanntem deutschen oder französischem Platt. Hier sehen wir das deutsche Platt, das also eine Mischung aus Symbolen, Zahlen und Farben trägt. Diese Kartenform hat sich herausgebildet nach der Französischen Revolution und stellt sozusagen auch die monarchische Gesellschaftsordnung auf den Kopf. Also nicht die Könige sind die Höchsten, sondern die Buben oder die Unter, das U steht hier für Unter, also schlagen die Könige. Für das Skatspielen reicht es allerdings nicht aus, ähnlich wie bei den Skatern, dass man die Spielregeln kennt, sondern man muss auch, es gehört auch eine bestimmte ritualisierte Art der Kommunikation und des Sozialverhaltens dazu. Wichtig sind zum Beispiel die Skatsprüche, die man kennen muss. Die reichen von so allgemeinen Weisheiten wie der alte Prachte, die sieben und die achte, bis hin zu so eher vulgäreren Formaten, die ich jetzt nicht zitiere. Traditionell wird beim Skatspiel auch häufig geraucht und Bier getrunken. Das sieht man schön auf der Karikatur auf der rechten Seite. Und das Spiel ist auch eher eine Männerdomäne, also das vielleicht auch zu diesem Image des Rauchens und Trinkens. In der DDR spielte laut der Zeitung Die Neue Zeit jeder dritte Skat. Vor allem geschah dies zu Hause, in der Kneipe, im Garten, im Urlaub, aber auch in der NVA, in den Betriebskampfgruppen oder, das sieht man unten links, auch auf Arbeit. Also in den Pausen oder vielleicht auch nicht nur in den Pausen hat man in den Betrieben Skat gespielt. Und apropos Männerdomäne, ganz oben links bei dem Campingurlaub sieht man sehr schön, also die Männer dreschen einen Skat, so nennt man das, und die Frauen machen den Abwasch im Hintergrund. Daneben gab es den offiziellen Preisskat, riesige Skatturniere, auf die ich aber gleich zu sprechen kommen werde. Ein erstes schwieriges Erbe für die Skatspieler in der DDR war seine Rolle als Nationalspiel der Deutschen. Der Legende nach Anfang des 19. Jahrhunderts durch einen Hofadvokaten in der Stadt Altenburg erfunden, breitete es sich sehr schnell durch die verschiedensten Gesellschaftsschichten aus und wurde also immer in breiteren Kreisen gespielt. Allerdings haben sich dadurch auch sehr unterschiedliche Spielweisen entwickelt, sodass dann Mitte des 19. Jahrhunderts ein Ruf nach Vereinheitlichung dieser Spielregeln laut wurde. Das hat sich dann spätestens mit der Reichseinigung 1871 sehr stark mit der Idee der deutschen Nation auch verknüpft, sodass der erste Skatkongress 1886 und der 1899 gegründete Deutsche Skatverband dann auch stark durch ja, deutsch-nationale, durch chauvinistische Strömungen geprägt war. Die Turniere waren also gerahmt von Trinkgelagen, von Gesang, vom Geist des Nationalismus, Imperialismus und Kolonialismus. Dieses Ringen um den Einheitsskat, also um einheitliche Regeln, ging dann auch im Ersten Weltkrieg in den Schützengräben weiter, wo man auch, es gab ein extra Kriegsblatt, also man hat viel Skat gespielt im Krieg auch. Und dann nach dem Krieg war es eher die Spielkartenindustrie, die diese Normierung der Regeln vorangetrieben hat, allen voran die Spielkartenfabrik in Altenburg. Jedoch brachte die Teilung Deutschlands nach dem Zweiten Weltkrieg auch die Teilung der Skatnationen. Während in der Bundesrepublik 1950 in Bielefeld der Skatverband wiedergegründet wurde, lehnte der Kulturbund in der DDR die Einrichtung eines solchen Verbandes ab. Unter seinem Dach und auch unter dem der Nationalen Front oder einzelner Betriebe durften aber sogenannte Skataktive gegründet werden. Zusammen mit dem Skatgericht, ich gehe vielleicht nochmal zurück zu diesen Bildern von den Skatturnieren, richteten diese Skataktive die erwähnten Turniere in der DDR aus, die die Größe westdeutscher Wettkämpfe weit überschritten. Das erste fand 1963 in Altenburg statt. Später kamen dann Turniere in Zwickau, Leipzig und anderen Städten hinzu. Die größten Wettbewerbe veranstaltete das Skataktiv in Karl-Marx-Stadt. 1988 nahmen dort oder haben sich angemeldet 8.461 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Also man kann kaum von einem marginalen Phänomen sprechen, wenn wir über das Skat sprechen. Für die institutionelle Entwicklung des Skats in der DDR ist das erwähnte Skatgericht sehr wichtig. Wir sehen hier die Mitglieder auf dem rechten Bild. Auch das war nach dem Krieg in Bielefeld neu gegründet worden. Allerdings sind weiter auch nach 1945, nach 1948 die Briefe in Altenburg eingegangen, wo sich also Skatspieler an das Gericht gewendet haben und gefragt haben, ja, aber wie ist es jetzt in diesem Fall, wie sind die Regeln da auszulegen? Und aus diesem Grund, weil immer weiter in Altenburg die Briefe eintrafen, hat man sich dann entschlossen, 1962 auf Initiative der Spielkartenfabrik und des Spielkartenmuseums und des Rats der Stadt auch in der DDR wieder so ein Skatgericht einzuberufen. Formal fungierte das Skatgericht als Aktiv der Ständigen Kommission Kultur beim Rat der Stadt. Und man kann es, glaube ich, als so eine Art führenden Kopf aller ostdeutschen Skataktive ansehen. Was das Skatgericht gemacht hat, waren vor allen Dingen wöchentliche Sitzungen, wo sie diese problematischen Regelfälle diskutiert haben und beratend sozusagen den Skatspielern zur Seite standen. Das ist jetzt hier in Altenburg, im Schloss, aber auch in der Kneipe, wo sie ihre Sitzungen abgehalten haben. Sie sind aber auch durch die DDR gefahren und haben öffentliche Sitzungen abgehalten, zum Beispiel hier in Leipzig im Clara Zetkin Park, eine öffentliche Sitzung des Skatgerichts. Und auch interessant hier die Feier des 50-jährigen Jubiläums des Skatgerichtes. Man hat sich also ganz klar auf die Vorkriegstradition berufen, auch in Altenburg. Offiziell gab es nach 1945 keine gemeinsamen Strukturen mehr in Ost und West. De facto aber blieben die Skatspielerinnen und Spieler natürlich auf verschiedenen Ebenen verbunden, vor allen Dingen bei privaten Begegnungen. Außerdem fanden durchaus offizielle Treffen statt. Es konnten nämlich westliche Spielerinnen und Spieler an den Großturnieren der DDR teilnehmen. Ihre Teilnahme wurde dann über Reisebüros abgewickelt und in sehr enger Abstimmung mit den lokalen Behörden organisiert, wie dieses Dankesschreiben des Altenburger Skataktivs von 1964 zeigt. Hier wird also, ich lese es jetzt nicht vor, der Kreisleitung der SED, dem Rat des Kreises, der Konsumgenossenschaft und anderen, insbesondere für die Hilfe im Kontakt mit den westdeutschen Gästen gedankt. In der anderen Richtung war der Austausch natürlich nicht so leicht möglich. Es gab zwar zahlreiche Anfragen von westdeutschen Skatclubs, die gern irgendwie Partnerschaften mit DDR-Skataktiven aufbauen wollten. Solche Besuche blieben aber bis zum Ende der DDR immer einseitig. Noch im Mai 1989 half der Vorsitzende des Skatgerichtes, dem Skatclub in Bergen-Enkheim ein Treffen in der DDR zu initiieren und schrieb aber zugleich in einem Brief an die dortigen Akteure, Zitat, ein Gegenbesuch ist vorerst sicherlich nicht zu erwarten. Das kam dann, wie wir wissen, anders. Jenseits dieser persönlichen Treffen in der DDR fand der Austausch aber trotzdem statt, vor allem in Schriftform. So hat sich also das Skatgericht in Altenburg die ganze Zeit mit dem Skatgericht in Bielefeld abgestimmt. Die haben alle strittigen Entscheidungen miteinander brieflich besprochen, um das Regelwerk anzugleichen oder auf einem gleichen Stand zu halten. Westliche Journalisten haben außerdem regelmäßig über das Skatgericht im Osten berichtet. Und dann 1990 konnte dann endlich das erste persönliche Treffen zwischen den Skatgerichten stattfinden und wurde von der bundesdeutschen Presse ebenso wie diese ersten gemeinsamen Turniere ab Ende 89 als Wiedervereinigung der deutschen Skatnation gefeiert. Ein ganz anderes Problem im Umgang mit dem Skat bestand in der Unsicherheit, wie das Spiel in sozialer und politischer Hinsicht einzuordnen war. War Skatspielen eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung, die deshalb zu fördern sei? Oder war es ein Kneipenspiel, bei dem Trinker und Raucher ihre Zeit totschlugen und ihr Geld zum Fenster rauswarfen? Tatsächlich war das Image des Skatspiels, ich habe das schon angedeutet, nicht das Beste. Vorurteile über die Trinkfreudigkeit und Vulgarität der Spieler finden sich immer wieder in öffentlichen Debatten über die richtige sozialistische Art der Freizeitgestaltung. 1961 etwa berichtete das Neue Deutschland von einem Besuch Walter Ulbrichts in Leipzig. In seinen dortigen Ausführungen diente ihm Skat offenbar als Negativbeispiel einer passiven Freizeitgestaltung, wie die Zeitung schreibt, Zitat, Walter Ulbricht legte dar, dass niemand in der DDR daran denkt, die Freizeit zu beschneiden. Jedoch ist es sinnvoller, wenn der Mensch nach der Arbeit sich bei sportlicher oder künstlerischer Betätigung erholt, statt in der Kneipe ein Bier nach dem anderen in sich hineinzugießen und Skat zu dreschen, was übrigens jeder Arzt mit Freuden bestätigen wird. Zitat Ende. Ebenso problematisch war die Tatsache, dass sowohl im Preis Skat als auch in vielen privaten Runden um Geld gespielt wurde. Glücksspiel war, abgesehen von der staatlichen Aufbaulotterie und dem Pferderennen, in der DDR verboten. Erst ab 1968 wurde die Regelung für privates Glücksspiel gelockert, ab 1988 jedoch wieder eingeschränkt. Unabhängig von der rechtlichen Regelung war das Spielen um Geld moralisch zweifelhaft und wurde als gefährliches Hasardspiel in der DDR abgelehnt. Wohl in diesem Sinne wird Skat in einem Regelhandbuch für Gesellschaftsspiele von 1971 zwar erläutert, aber mit der Alterseinschränkung ab 18 Jahren versehen. Die Wettkämpfe selbst, die nach genauen Turnierordnungen stattfanden, die standen natürlich nicht unter diesem Glücksspielverdacht. Die Skat-Aktive mussten sich aber mit der Praxis des sogenannten 5-Pfennig-Pausenskates rumschlagen. Also am Rande der großen Turniere wurde auch immer noch mal um Geld gespielt, was allerdings dann 1989 definitiv verboten wurde von den Skat-Aktiven. Und hier kommt jetzt auch, glaube ich, eine wichtige Funktion der Skat-Aktive und des Skat-Gerichts ins Spiel, nämlich eine disziplinierende Aufgabe. Die Schlichtung von Streitfragen ebenso wie die ordnungsgemäße Organisation von Turnieren sollten offenbar helfen, das Image des Skats zu verbessern. Diesen Anspruch formulierten zum Beispiel die Autoren der von der Altenburger Spielkartenfabrik herausgegebenen Skatordnung in ihrem Vorwort der 9. Auflage so, Zitat: Stundenlanges Klitschen in Tabak- und alkoholgeschwängerter, stickiger Luft ist der gleiche Verstoß gegen die Spielregeln wie unzulässige Hazardeinsätze. Den Verfechtern des Skatspiels ging es also um eine Aufwertung des Skatspiels zum Sport, zumindest zum Denksport. Wir hatten ja auch schon über diese Verzweckung des Spiels gesprochen. Im Gegensatz zu Ulbrichts Vorwurf der passiven Zeitverschwendung betonten die Befürworter des Skats die geistige Aktivität, die das Spiel verlange und die damit einen wichtigen Beitrag zur Förderung mathematischer Fähigkeiten leiste. Als eine Art Kronzeuge für diese Sichtweise fungierte in vielen DDR-Publikationen der Volkskammerpräsident Johannes Diekmann, der den Veranstaltern des ersten DDR-weiten Skat-Turniers 1963 mit einem Telegramm geistigen Beistand geleistet hatte und dann auch einmal persönlich nach Altenburg zum Skatgericht kam. In diesem Telegramm heißt es: Soweit dieses die Kombinationsfähigkeit entwickelnde und die Fantasie anregende alte deutsche Spiel als Mittel der Entspannung zu sinnvoller Freizeitausfüllung genutzt wird, kann man mit bestem Wissen Skatfreund sein. Trotzdem wurde das Spiel nie wirklich als Sport institutionalisiert, wurde also nicht in den deutschen Turn- und Sportverband aufgenommen. Interessant ist für mich aber an dieser Argumentation, die den Wettkampfcharakter und den geistigen Anspruch des Spiels herausstellt, dass sie damit letztlich in Frage stellt, ob Skat überhaupt ein Spiel ist. Ein Grundbaustein der klassischen Spieldefinition, wir haben heute Morgen schon darüber gehört, ist nämlich, so definiert es zumindest Johann Huizenga, dass es sein Ziel immer in sich selbst hat. Im Sport und da, wo Spiel zu einem ernsthaften, komplexen Wettkampf wird, sieht Huizenga die Grenze des Spielens gerade erreicht, was er interessanterweise an einem Kartenspiel, nämlich dem Bridge, festmacht. Ich zitiere aus dem Homo Ludens, also er schreibt: Beim Bridge hat sich die moderne Technik des Spiels bemächtigt. Mit Handbüchern und Systemen ist es eine Sache von tödlichem Ernst geworden. Und weiter unten: Um wirklich zu spielen, muss der Mensch, solange er spielt, wieder Kind sein. Kann man dies von der Hingabe an ein so außerordentlich raffiniertes Scharfsinnsspiel überhaupt behaupten? Diese abschließende rhetorische Frage, die Huizenga stellt, lässt sich ohne weiteres, glaube ich, auf das Skatspiel übertragen. Denn zum Kind sollten die Skatspielerinnen und Spieler definitiv nicht werden. Eher schon sollten Kinder mittels Skatspiel zu intelligenten Erwachsenen werden. Und es gab tatsächlich auch in Altenburg so eine Art Nachwuchsförderung im Raum der Pioniere. Gerade weil das zweckfreie Spiel, zumal unter Erwachsenen in der Kultur der DDR, keinen hohen Stellenwert genoss, bemühten sich die Verfechterinnen des Skat offenbar darum, sein Spielelement rhetorisch zu minimieren und stattdessen den Wettkampfcharakter herauszuheben. Eine andere Aufwertungsstrategie betraf die Kreativität, die das Spiel erfordere. als im Laufe der 1980er Jahre die Idee des kulturellen Volksschaffens eine starke Aufwertung erfuhr, bemühten sich die Skatspieler dann nochmal in den Kulturbund aufgenommen zu werden und haben also argumentiert, dass es ja eine schöpferische Tätigkeit sei. Aber auch das blieb erfolglos und wurde abgelehnt. Und diese Ablehnung einer offiziellen Verbandsgründung, das ist sozusagen mein Argument, steht natürlich in einem gewissen Widerspruch zur oben skizzierten verbandslosen Institutionalisierung des Spiels. Dieser Kontrast verdeutlicht das Unbehagen, das der Staat gegenüber dem Skat offenbar hatte. Denn einerseits durfte das Gericht ja international korrespondieren und diese riesigen Großveranstaltungen organisieren. Andererseits aber sollte es die Handlungsautonomie in einem bestimmten Rahmen offenbar dann doch nicht überschreiten. Und dass die Skatspieler eine eigene Gerichtsbarkeit hatten, das war schon suspekt genug. Noch ein letztes moralisches Dilemma möchte ich wenigstens kurz anreißen, und das ist das Dilemma in Bezug auf die materielle Motivation vieler Skatspielerinnen und Spieler. Denn nicht nur das private Spielen um Geld, sondern auch die hohen Geld- und Sachpreise bei den Turnieren standen natürlich im Gegensatz zum Ideal sozialistisch oder sozialer Gleichheit und zur Idee des Aktivisten, der nicht nur fürs individuelle Glück, sondern für die Gemeinschaft sich einsetzt. Und nicht zuletzt führen die Preise sehr deutlich die real existierende Mangelwirtschaft vor Augen. Zu gewinnen gab es also neben Reisen und Spargutscheinen, also auch Fernseher, Waschmaschinen, das sieht man hier, oder in Karl-Marx-Stadt gab es immer einen Trabant als Hauptpreis. Und hier in diesem Schreiben des HO-Kreisbetriebs Apolda, der zum Skatturnier einlädt, sieht man auch nochmal sehr schön, da wird also mit Gewinnchancen im Wert von 12.000 D-Mark, also deutschen Mark, damals 64, geworben. Ganz kurzes Fazit. Obwohl das Skatspielen also in der DDR omnipräsent war, war der Blick des Staates darauf äußerst ambivalent. Das hing weniger, glaube ich, mit dem Inhalt des Spiels zusammen als mit der Institutionalisierung als gesamtdeutschem Spiel und mit dem schlechten Image als Trink- und Glücksspiel. Das war jetzt aber, glaube ich, nur eine Perspektive, die man auf dieses Thema einnehmen kann, wenn man sich für das Verhältnis Skat und DDR interessiert. Vielleicht nur kurz als Andeutung, man könnte natürlich genauso gut sich beschäftigen mit der Vertraulichkeit der Skatrunde als geschütztem Raum zur Artikulation politischer Überzeugungen, denn Skat wurde auch in Wandlitz gespielt, Skat wurde unter den höchsten DDR-Funktionären gespielt, genauso wie es in der Opposition gespielt wurde und oft als Alibi die Skatkarten herhalten mussten, wenn man sich abendlich traf. Und nicht zuletzt vielleicht noch ein letztes Mal der Verweis auf die Gender-Geschichte des Skates. Es war also keinesfalls so, dass tatsächlich nur Männer gespielt haben, sondern es haben auch viele Frauen gerade im Preisskat gespielt und häufig auch gewonnen. Und ich glaube, es gäbe viele, viele Perspektiven, viele Geschichten der DDR, die man anhand dieses Spiels erzählen könnte. Und übrigens habe ich auch ein Skatspiel dabei. Das heißt, ich bringe gerne heute Abend jemand bei, wie das geht.
Eine Tagung mit praktischem Mehrwert für die Anwesenden. Über Skat wird nicht nur geredet, es kann auch gelernt werden. Die Geschichtswissenschaftlerin Sabine Stach vom Deutschen Historischen Institut Warschau und ihr Vortrag zwischen Glücksspiel, Sport und deutscher Einheit. Skatspielen in der DDR. Wer hätte das gedacht, dass ein Kartenspiel derart viel über ein System erzählt und noch so viel mehr Erforschenswertes drinsteckt?
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Jetzt gehen wir noch weiter zurück in die Geschichte der DDR, ins Jahr 1952. Die nächste Rednerin, Juliane Brauer vom Max-Planck-Institut für Bildungsforschung in Berlin, hat sich angeschaut, womit die bei den Pionieren organisierten Kinder gespielt haben. Spielend erziehen, Kinderspiele für die Pioniere, so heißt ihr Vortrag.
Ich steige sofort ein in den Mai des Jahres 1952. Da trafen sich die Pioniere der 6. Klasse der Schule am Frühlingsberg in Solern-Spree in der Nähe von Bautzen wie jede zweite Woche zu einem Gruppennachmittag. An jenem Mai-Nachmittag stand eine Reise durch die Heimat auf dem Programm. Auf einer Landkarte, die im Übrigen beide Teile Deutschlands zeigte, wurden die Städte mit Fähnchen markiert, die bereist werden sollten. Dresden, Bautzen, Leipzig, Nürnberg, Köln, Frankfurt am Main, das Ruhrgebiet, Hamburg, die Ostsee, Berlin, Frankfurt, Oder und Görlitz. Das wurde alles markiert. Informationen zu den Städten sollten sich die Pioniere bereits im Vorfeld dieser imaginären Reise erarbeitet haben, um sie dann an jedem Halt der Gruppe präsentieren zu können. An jenem Nachmittag reisten die Pioniere mit der Eisenbahn, mit dem Interzonenzug zwischen Leipzig und Nürnberg, mit dem Schiff auf dem Rhein, dem Auto und flogen mit dem Flugzeug von der Ostsee nach Berlin. Der Weg zwischen den einzelnen Stationen, der Reise durch die Heimat, wie sie bezeichnet wurde, sollte mit dem Gesang festgelegter Lieder verkürzt werden. Reisespiele standen in den 1950er und 1960er Jahren in der Pionierorganisation hoch im Kurs. Die Zeitschriften für die Kinder und Pioniere unterbreiteten regelmäßig Vorschläge für Reisespiele, ebenso auch wie Handreichung für Pionierräte. Es handelt sich meistens um Brettspiele, bei denen man mit Halma-Figuren und Würfel auf die Reise ging, aber auch um eine Mischung aus Rollen- und Wissensspielen, wie die oben benannte Reise durch die Heimat. Gerade die letzteren sind wunderbare Beispiele für die performative Verknüpfung von Spiel, Freizeitgestaltung, Wissenserwerb und Vermittlung politischer Einstellung. Doch, und die Frage hatte ich heute Morgen schon gestellt, die hat mir eben auch, ist das überhaupt Spiel? Was gibt ein analytischer Nahblick auf staatlich regulierende Vorstellungen von Spiel und Spielpraktiken in der organisierten Freizeit der Pioniere überhaupt preis? Und ermöglicht der Fokus auf das Spielen einen Blick hinter die Fassade der totalitär durchherrschten Gesellschaft, um hier Thomas Lindenberger zu zitieren? Um diesen Fragen nachzugehen, werde ich Sie zunächst auf ein paar imaginäre Reisen mitnehmen. Dann möchte ich systematisieren, was sozialistisch Spiel in der Pionierorganisation eigentlich war, was die Ansprüche dessen waren. Und zum Schluss denke ich darüber nach, wie man Spielen zwischen Vergnügen, Erziehung und Eigensinn ansiedeln kann. Noch ein paar mehr imaginäre Reisen. In der Kinderzeitschrift Fröhlich sein und singen von 1953 wird das Mannschaftssportspiel als fröhliche Reise verpackt. Auch dieses kann im Klassenzimmer stattfinden oder auf dem Sportplatz oder in der Turnhalle. Dafür werden verschiedene sportliche Hindernisse als Etappen der fröhlichen Reise aufgebaut. Die Mannschaften müssen diese in kürzester Zeit überwinden. Die sportliche Reise führt nach Beschreibung der Spielanleitung die Pioniere auf einen Spaziergang durch den Wald. Das ist Abbildung 1. Mit verbundenen Augen müssen sie an Holzscheiten vorbei navigieren, ohne sie zu berühren. Die nächste Station liegt in den Bergen, wobei die Stehleiter das hohe Gebirge darstellen soll. In der dritten Etappe segeln die Kinder über das Meer und müssen einen Wasserbecher über einen Holzstamm balancieren. Und anschließend eilen sie mit Stelzen durch das Tal der Schlangen, also um nicht verletzt zu werden. Und abschließend sind sie Piloten eines Flugzeuges und müssen mit verbundenen Augen im Blindflug im Nebel, Zitat, ihre Maschine in vorgezeichneten Feldern landen. Dieses Geschicklichkeitsspiel oder auch Mannschaftsspiel würde theoretisch ganz ohne die Idee einer Reise funktionieren. Und dennoch geht es ganz offensichtlich genau darum, um die Fantasie und die Kreativität der Kinder hier anzuregen. Eine andere besondere Form der imaginären Reisen stellten in den 1950er Jahren die Weltraumspiele dar. Besonders beliebt waren im Rahmen der Pionierorganisation die Mondfeste. In den Materialien mit Sputnik-Tempo in unserem Pioniersommer von 1961 findet sich die Anleitung für ein solches Fest. Auch dafür brauchte es ein gestaltetes Klassenzimmer. Die Wände sollen mit bemaltem Packpapier behängt werden. Darauf werden Mond und Sterne aus Buntpapier geklebt. Wolken gibt es aus Watte oder Dekoschaum. Neben der Tür steht eine riesen Packpapierrakete. Von der Decke hängen selbstgebastelte Mobiles und Sternenketten. Höhepunkt des Festes aber ist ein Mond-Toto. Das habe ich hier abgebildet. Dort heißt es, Zitat, Achtung Mondfahrer, hier gilt es zu beweisen, dass ihr auf und nicht hinter dem Mond auf euer Mondfest feiert. Dafür stehen an der Tafel die Fragen und die, Zitat, ganze Mondfahrer-Raketenbesatzung erhält ihre Totoscheine zum Ausfüllen. Die Fragen haben es in sich. So sollen die Pioniere wissen, wie kalt eine Mondnacht werden kann. Ich habe das nachgelesen, minus 150 Grad müsste hier die richtige Antwort sein. Oder wie hoch das höchste Mondgebirge ist, das habe ich leider vergessen, tut mir leid. Solche Weltraumfeste hielten sich beharrlich bis in die 1980er Jahre hinein. Ich habe wirklich detaillierte Anleitungen für diese Feste gefunden auf Pioniernachmittagen bis in die 80er Jahre. Sie hatten das Ziel, Kenntnisse über die technischen Möglichkeiten und Bedingungen von Weltraumreisen und Mondlandungen zu vermitteln. Und gerade die Weltraumreisen schienen dafür besonders geeignet, Einbildungskraft und Kreativität der Heranwachsenden zu beflügeln. Um Wissensvermittlung und Fantasie ging es auch in den Brettspielen, die sich in der Kinderzeitschrift Fröhlich sein und singen, die ja später in Frösi umbenannt wurde, wiederfinden lassen. 1957, man beachte hier 1957, also noch bevor der erste Mensch auf dem Mond gelandet war, gab es aber die Reise zum Mond auf einem farbig illustrierten Spielplan. In der Anleitung, die Anleitung beginnt mit dem Satz, Zitat, vielleicht werdet ihr einmal inmitten einer jubelnden Menge stehen und die Weltraumfahrer verabschieden. Und dann beginnt die Spielanleitung, die Fantasie der Kinder anzuregen. Bevor sie auf ihren, Zitat, Probeflug mit Halmer, Figuren und Würfel gehen, der Start erfolgt von einem, Zitat, künstlichen Erdtrabanten, auf dem Wissenschaftler leben, um die Bewegung der Sterne zu studieren. Und auf den zentralen Feldern, die hier rot markiert sind, erfahren die Kinder etwas über Schwerkraft, über Meteoriten, Kometen, Asteroiden und natürlich über den Mond, bevor sie am Ende des Spiels sicher auf der Erde landen können. Das ist ein kleiner Einblick in wahrscheinlich eine große Anzahl von vielen imaginären Spielen, die in den Materialien zu finden sind. Was erfahren wir darüber, über das sozialistische Spielen? Hierfür habe ich nicht nur die Spiele mir vorgenommen, sondern vor allen Dingen ganz viele pädagogische Handreichungen und Materialien und habe das mal systematisiert. Am 13. Dezember 1948 gründete sich als Teil des Jugendverbandes FDJ die Pionierorganisation für Schülerinnen und Schüler der 1. bis 7. Klasse. Um den Erfolg der Pionierorganisation von Beginn an sicherzustellen, sahen die Statuten eine besonders enge Anbindung dieser Organisation in der Schule vor, also Anbindung an die Schule. Also fanden die Gruppennachmittage ja auch nachmittags in den Schulräumlichkeiten statt. Die Pionierorganisation fasste im Laufe der 50er Jahre schnell Fuß an den Schulen. 1959 waren nach offiziellen Statistiken bereits 80% der SchülerInnen Mitglied der Pionierorganisation. Hauptsächlicher Grund für diesen anscheinend raschen Erfolg war die enge Verknüpfung mit der Schule, aber genau, und deswegen erwähne ich das, genau darin lag das Problem. Denn ein Selbstläufer war diese Pionierorganisation überhaupt nicht, also auch wenn man ganz schnell von 80% Pionieren sprach. Ich habe eine Menge Quellen, Berichte aus den Pioniergruppennachmittagen gefunden, die sich darüber beschweren, wie langweilig diese Gruppennachmittage waren, wie sehr die Pionierleiterinnen und Leiter, die sehr unerfahren waren, mit dieser großen Langeweile und dem Desinteresse der Jungen und Mädchen zu kämpfen hatten. Das Gefühl der Langeweile war vor allen Dingen darin begründet, dass die Pionierarbeit eben dazu genutzt werden sollte, die 7- bis 14-jährigen Kinder zu sozialistischen Persönlichkeiten zu erziehen. So aus diesem Anspruch resultierten eben diese belehrenden Gruppennachmittage, zu denen sehr wenige Kinder kamen. Aber die Handbücher für Pionierleiter betonten, dass sich die Pionierarbeit von den eigentümlichen Arbeitsformen der Schule signifikant unterscheiden müssten, hier Zitat. Und das gelang mit kindgerechten, unterhaltenen Freizeitaktivitäten, also mit Spielen, die Spannung und Spaß versprachen. Also genau zwischen diesem Konflikt erzieherischer Wirksamkeit, die erreicht werden muss, aber auch Unterhaltsamkeit der Spiele, bewegten sich die Gestaltung der Gruppennachmittage. So, und jetzt komme ich zu den systematischen Punkten. Was waren jetzt die Ziele? Eines der ersten Ziele dieser sozialistischen Spielerziehung war die patriotische Erziehung, die Liebe zum Vaterland. Ich zitiere hier aus einem Handbuch für Pionierleiter. Das Ziel der Erziehung war es, lebensfrohe, selbstständige und kühne Menschen zu erziehen, die bereit sind, für ihr Vaterland und für die Arbeiterklasse jedes notwendige Opfer zu bringen. Das ist jetzt nichts Neues. Dazu gehörte, und das ist schön verknüpft mit dem Reisebeispielen, die topografische Vorstellung des Raums Heimat und eine emotionale Aufladung dieses Raumes mit den Gefühlen von Stolz und Zugehörigkeit. Und im Spiel Reise durch die Heimat äußert sich auch diese emotionale Erziehung durch die begleitenden Lieder, die auf dieser Reise gesungen worden sind. Und gleichzeitig lernten die Pioniere etwas über die zentralen Orte und Bedeutungen der Städte ihrer neuen Heimat kennen und was sich darin auch widerspiegelt, die Idee eines gemeinsamen Deutschlands, die ja noch sehr prägnant war zu der Zeit. Zweitens, die Erziehung der Pioniere in der Liebe zu Wissenschaft und Technik. In den 1950er Jahren Also die 1950er Jahre standen ganz im Zeichen des ungebrochenen Glaubens an den immerwährenden Fortschritt. Das war spätestens mit dem geglückten Start des Weltraumsatelliten Sputnik im Oktober 1957 klar. Auch die Pioniere sollten verstehen lernen, dass dieser immense Fortschritt einzig ein Ergebnis der sozialistischen Gesellschaftsordnung gewesen sei, so die Lesart. Sie sollten daran Zuversicht und Optimismus entwickeln und den Glauben, dass es in diesem Tempo weitergehen würde mit dem Fortschritt und der Entwicklung der sozialistischen Gesellschaft. Der Punkt dabei war, sie waren es selbst, die nach den Vorstellungen des Staates und der Partei die Verantwortung für die Verwirklichung dieser Träume und Utopien hatten. Also sie sollten quasi diese Träume des sozialistischen Fortschrittes nicht nur träumen, sondern verwirklichen. Und dafür mussten sie sehr frühzeitig an Wissenschaft und Technik herangeführt werden. Und insbesondere diese Weltraumfeste eigneten sich, besonders Wissen und eine Affinität zu Technik und Wissenschaft zu vermitteln. Ein anderer Punkt ist die Erziehung zu Kollektivität und Solidarität. Das hatten wir gestern auch schon mal an anderer Stelle. Der didaktische Nutzen der Spiele für Pionierorganisationen wurde häufig mit dem Verweis auf das Zusammenwachsen der Pioniergruppen begründet. Sie sollten zu, Zitat, festen Kollektiven zusammenwachsen. Und gerade die Gruppenspiele wie das Geschicklichkeitsspiel, was ich vorgestellt habe, gerade diesen wurden ein großes Potenzial zugeschrieben, bewusste Disziplinen zu erlernen und damit, Zitat, die Gestaltung des Lebens im Kollektiv. Denn bei dem Geschicklichkeitsspiel gewann die schnellste Mannschaft, wobei sich die Pioniere innerhalb einer Mannschaft durchaus helfen sollten und mussten, um überhaupt diese Etappen zu bewältigen. Anders ging ja dieses blinde Navigieren an den Holzscheiten vorbei gar nicht, wenn sie nicht die Hilfe ihrer Freunde hatten aus den anderen, also aus den Kollektiven. So, ein vierter Punkt ist die Herausbildung von Kreativität, Fantasie und Einbildungskraft. Das hatten wir gestern schon. Und ich bin froh, dass ich jetzt die Chance habe, diesen Punkt nochmal ganz besonders stark zu setzen, weil er mir sehr wichtig ist. Denn das Spiel wurde in der sozialistischen Pädagogik in einem engen Zusammenhang mit der Erlebniswelt der Kinder gesehen. Und hier wird immer Makarenko zitiert. Der sah die große Bedeutung für die Entwicklung des Spiels in der Einbildungskraft und Fantasie. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt, der immer wieder auftaucht in den Materialien. Alle hier vorgestellten Reisespiele setzen auf Kreativität. Also es geht um Ausgestaltung der Räume, es geht um Bastelarbeiten, aber auch auf Fantasie. Gerade das Geschicklichkeitsspiel Die fröhliche Reise würde sehr gut ohne die entsprechende Reiseerzählung funktionieren. Und dennoch ist genau das Erklimmen des Berges auf der Leiter, das Steuern eines Schiffes oder eines Flugzeuges das Charakteristikum dieses Spiels und macht es zu etwas Besonderem. Noch eindringlicher setzen die Weltraumspiele auf die Einbildungskraft der Kinder. Denn der Mond war zu dem Zeitpunkt noch gar nicht bereist, als es die ersten Spiele dazu gab. Die Fantasie sollte Ehrgeiz und Kreativität beflügeln und die sozialistischen Utopien zur Realität werden lassen. Ein letztes Charakteristikum ist die Aneignung der sozialistischen Realität. Das hatten wir gestern bei Kathleen im Vortrag, wo es um die sozialistischen Arbeitsethos ging, der im Kindergarten quasi imitiert werden sollte. Die hier betonte Fantasie und Einbildungskraft ist der Modus, in dem die sozialistische Realität angeeignet und erfahren werden soll. Im Pionierspiel erfolge, Zitat, das Nachgestalten der erlebten Umwelt und das fantasievolle Umsetzen bestimmter Vorstellungen. Das führte zum tieferen Verständnis der Wirklichkeit und würde schöpferische Fantasie der Pioniere anregen. Ja, also dieses Produktive in der Fantasie war wieder ganz wichtig. Genau diesen Mechanismus bedienten insbesondere die Reisespiele, die eben nicht nur Brettspiele, sondern auch Rollenspiele waren. Sie setzen damit auf ein aktives Nachgestalten der Umwelt. Immerhin durften die Pioniere den Interzonenzug benutzen in ihrem Klassenzimmer und damit auf die Verbindung von Fantasie mit der sozialistischen Realität, die vorgegaukelt wurde. Ich komme zu einem Zwischenfazit, was sozialistisches Spielen ist. Das sozialistische Spiel in der Pionierorganisation ist eine Widerspiegelung sozialistischer Realitäts- und Zukunftsvorstellungen. Das ist mir sehr wichtig an der Stelle, dass es um beides geht, Realität und Zukunftsvorstellungen. Es dient der Aneignung verbindlicher moralischer Werte und Gefühlshaltungen und Verinnerlichung spezifischer Utopien im Modus der schöpferischen Kreativität, Fantasie und Einbildungskraft. Zusammengefasst bedeutet dieses Verständnis vom Pionierspiel, dass es einerseits in den Diensten der Erziehung stand, also verzweckt wurde, wie wir das heute schon gehört haben. Andererseits ist ihm aber auch das Element von Individualität und Eigensinn eingeworben. Und damit unterscheidet sich das sozialistische Spiel klar von dieser klassischen Spieltheorie von Jörn Heutzinger. Für ihn ist eben das Spiel eine zweckfreie Handlung. Und deswegen frage ich mich an dieser Stelle, bringt mich diese Definition des Spiels überhaupt weiter? Und ich möchte zum Schluss vorschlagen, Spiel eher mit den Kategorien von Vergnügen zu definieren. Das hatte ich in meiner Einführung schon gemacht. An dieser Stelle kommt für mich das Konzept des Vergnügens bzw. der Unterhaltung ins Spiel, weil ich mit diesem besser arbeiten kann, um das Spezifische des sozialistischen Spiels zu erfassen. Ich habe bereits in meiner Einführung gestern darauf hingewiesen, dass ich das Vergnügen ganz im Wortsinn des 19. Jahrhunderts als eine emotionale Kategorie definiere, einen Zustand von Gemütsheiterkeit, Zufriedenheit und Freude. Das Wichtige an der Stelle ist, das Vergnügen ist an konkrete, historisch spezifische Erfahrungshorizonte und Erwartungsräume gebunden, um hier Koselleck wieder zu zitieren. Und es bezieht sich auf einen konkreten Gegenstand des Vergnügens und eine konkrete soziale Praxis. Das heißt, es ist immer historisch gebunden, es ist keine ahistorische Kategorie. Und das Gleiche möchte ich vorschlagen für die Unterhaltung. Ich habe hier bei dem Medienwissenschaftler Werner Faulstich eine schöne Definition von Unterhaltung gefunden. Er sieht in der Unterhaltung die anstrengungslose Nutzung geschichtlich unterschiedlich formatierter Erlebnisangebote, um im je spezifisch kulturell-gesellschaftlichen Kontext disponible Zeit genüsslich auszufüllen. Das ist auch eine sehr spannende Definition von, Freizeitgestaltung. Was das Konzept der Unterhaltung oder des Vergnügens für mich so attraktiv macht, ist die einkalkulierte Ambivalenz von gesellschaftspolitischer Bewusstseinsprägung und Zweckfreiheit von Erkenntnisvermögen und Sinnlichkeit. Und das bedeutet für mich zum Schluss, folgende drei Punkte aufzumachen, um einen Blick auf Herrschaft als soziale Praxis, um hier Thomas Lindberger wieder zu zitieren, zu erreichen. Erstens, Pionierspiele sind eben auch Formen der Unterhaltung und des Vergnügens, die durch ihren spezifisch gesellschaftlichen Kontext formatiert wurden. Jenseits der normativ-staatlichen Perspektive auf das Pionierspiel als Erziehungsmittel, die wir ja haben durch die Quellen, die uns vorliegen und die unseren Blick sehr stark prägen, lohnt es sich aber, das Pionierspiel als eine Praktik zu betrachten, die in diesem ambivalenten Zusammenspiel von Erziehung und Vergnügung angesiedelt ist. Und dafür spricht eben eindeutig die diskursive und performative Betonung der Elemente von Kreativität und Fantasie, die ich in den Quellen gefunden habe. Zweitens, das Spiel Handeln auch bei den Pioniernachmittagen braucht und fordert Fantasie und damit können im Spiel Handeln eigene, möglicherweise alternative Wirklichkeitserfahrungen gemacht werden. Diese Wirklichkeitserfahrungen im Spiel müssen aber nicht zwangsläufig von der sozialistischen Realität sich unterscheiden, die immer wieder quasi im Spiel widerspiegeln sollte. Es ist eigentlich nur eine Möglichkeit, denn das Spiel Reise durch die Heimat vermittelt zwar die wichtigsten topografischen Ankerpunkte der jungen DDR, zugleich gibt es aber auch der individuellen Fantasie den Raum, zum Beispiel sich in den Schwarzwald zu träumen, weil dort vielleicht ein Teil der Familie abgeblieben ist. Oder wer sich einmal vorstellt, in einem Flugzeug oder einem Raumschiff zu sitzen, der kann auch mit seiner Einbildungskraft alle Länder der Welt und alle Galaxien bereisen. Und mein dritter Punkt, insofern ist dem sozialistischen Spielen, wie vielleicht allen Formen des Spielens, das könnten wir mal diskutieren, die Kategorie des Eigensinns als, hier Thomas Lindberger wieder, deutenden und sinnproduzierenden Aspekt individuellen wie kollektiven Handelns eingelagert. Fantasie und Eigensinn treffen sich an dem Punkt, dass beide nicht notwendigerweise für Opposition und Widerstand stehen, sondern eben auch als Reproduktion herrschaftskonformer Handlungsweisen gedeutet werden könnten. Vielen Dank.
Sagt Juliane Brauer vom Max-Planck-Institut für Bildungsforschung in Berlin in ihrem Vortrag »Spielend erziehen – Kinderspiele für die Pioniere«. Sucht euch in unserem Archiv sehr gerne auch den Hörsaal von gestern raus, in dem stecken nämlich Vorträge von derselben Tagung über offizielle und subversive Brettspiele in der Deutschen Demokratischen Republik. Kann ich euch wirklich sehr empfehlen, wenn ihr mehr wissen wollt über die Alltags- und Spielkultur in diesem Land. Und bevor ich richtig Tschüss sage, noch ein Hinweis in eigener Sache. Wir vom Hörsaal würden uns ein Loch in den Bauch freuen, wenn wir den Publikumspreis gewinnen würden beim Deutschen Podcastpreis. ist. Also, wenn ihr findet, dass wir eine gute Sendung machen, und das hoffen wir ehrlich gesagt, und gerne hättet, dass wir diesen Preis gewinnen, dann stimmt gerne für uns ab auf deutscher-podcastpreis.de. Und da findet ihr den Hörsaal. Vielen Dank dafür und vielen Dank für euer Interesse. Katja Weber sagt tschüss.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Samstag und Sonntag um 18 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.